0355, der Cottbus-Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus.
0355 und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.
350 Seitenarme der Spree mit über 1500 Kilometern Länge. Unser Spreewald. Direkt vor unserer Haustür haben wir eine weltweit einmalige Landschaft. Besonders machen dieses Fleckchen Erde aber nicht nur die Pflanzen und Tiere, sondern vor allem auch die Menschen. Echte Originale, Menschen, die hier schon immer etwas anders gelebt haben, ja leben mussten, als anderswo. Ihr Leben hält ein Mann auf ganz besondere Weise fest. Peter Becker ist der Spreewaldfotograf. Mit der Kamera und seinem ganz besonderen Blick fürs Detail hält er fest, was manchmal aus einer anderen Zeit oder einer anderen Welt zu kommen scheint. Warum der ehemalige Fettschauer Schulleiter aus Radusch am liebsten durch seine Kamera schaut, wo er seine Geschichten aufschreibt und welches Stückchen Spreewald er seinen Gästen gern zeigt, obwohl er es am liebsten verstecken würde, das erzählt er jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronny Gersch, herzlich willkommen. Peter Becker, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich ein Gespräch, das hätte ich sehr gerne mit Ihnen gehabt, irgendwo mitten im Spreewald auf dem Kran. Dass wir einfach da sitzen, uns treiben lassen und die Natur um uns herum haben. Aber wir sprechen zu einer Zeit, da ist es mit dem Kranfahren ein bisschen schwierig. Und das liegt nicht an Corona, sondern einfach daran, dass es da draußen noch bitterkalt ist. Wo wären wir denn da am besten eingestiegen in den Kran, aus Ihrer Sicht als Spreewaldkenner?
Ich würde mal in Radusch einsteigen und nicht immer an den bekannten Hotspots, sondern an dem Ort oder in den Ort in den Kran steigen, in dem ich auch wohne, wo ich jeden Baum, jeden Strauch, jeden Menschen auch kenne. Und Radusch hat wunderbare Ecken, ganz stille Seiten, die man sonst auf den vielbefahrenen Strecken ja gar nicht so zu sehen bekommt. Ja. Man ist dann wirklich mal alleine im Spreewald.
Eigentlich darf man ja sowas heute kaum noch verraten, weil es ist ja so selten geworden, dass man irgendwo allein ist im Spreewald.
Ja, das stimmt schon. Wir sagen ja mal, Radusch ist ein Geheimtipp, aber das sagen wir schon ein paar Jahre und damit hat sich das auch ein bisschen abgenutzt. Wenn wir den letzten Sommer sehen, wie viele Leute im Radusch waren, Dorfstraße zugeparkt ohne Ende. Also es war schon so fast wie in Lübbenau. Und das ist eigentlich das, was wir ja auch wieder nicht wollen. Aber der letzte Sommer war vielleicht auch ein besonderer.
Das wird uns an der Stelle, glaube ich, häufig begegnen hier im Gespräch, diese Zweischneidigkeit. Das eine natürlich dieses Kleinod, dieses unglaubliche Naturschauspiel, was einem da ja hier direkt vor der Haustür geboten wird. Und zum anderen natürlich klar, der Spreewald braucht die Touristen. Das ist natürlich etwas, was ja das eine das andere fast ausschließt, aber wo die Widersprüche natürlich auch liegen.
Ja, das ist schon so. Aber gerade wenn es um Radusch geht, um da bei diesem Beispiel zu bleiben, man fährt aus dem Dorf raus mit dem Kran, mit dem Paddelboot oder man mietet sich ein Fahrrad, was auch immer. Man ist dann doch sehr schnell unter sich, man ist allein. Das Gelände ist so weitläufig, wenn ich daran denke, wenn die Strecke zu bewältigen wäre, Buschmühle, Dubkomühle oder auch Richtung Burg, das verliert sich derart. Man kommt nicht in diese großen Ströme rein, wie sie jetzt auf der anderen Seite sind, Richtung Lede beispielsweise.
Ja. Wie hat die Spreewaldliebe bei Ihnen angefangen? Wie ist das entstanden?
Ganz eigenartig. Ich war als Kind mal im Spreewald in einem Kinderferienlager und das hat mir so gefallen, da habe ich mal gesagt, da willst du mal später wohnen.
Tatsächlich?
Ja. Ja, tatsächlich. Aber das hat man natürlich aus dem Blick verloren, die berufliche Entwicklung war dann eine ganz andere und irgendwann erst mit dem Ende des Lehrerstudiums gab es ja diese Absolventenlenkung, wie es zu DDR-Zeiten hieß. Da wurde angeboten, in der Kraftwerkerstadt Fetschau eine Lehrerstelle zu bekommen. Und Fetschau, das war für mich ja auch gleich Spreewald. Dann habe ich auch nicht lange überlegt und zugesagt. Und so bin ich 1981 in den Spreewald gekommen.
81 erst, wo haben Sie vorher gelebt?
Ja, vorher in der Oberlausitz, in Rothenburg. Das ist ein Ort an der Neiße, kennt kaum jemand. Und dann die übliche Berufskarriere gemacht, bei der Eisenbahn mal gelernt gehabt, Eisenbahner gewesen, aber dann doch im Abendstudium Abitur gemacht und Studium angeschlossen.
Ja. Ja. In Fetschau angekommen, dann 81 und sofort gesagt, jetzt bin ich da, wo ich bleiben will, oder hat es ein bisschen gedauert?
Ey, das hat natürlich ein bisschen gedauert. Man musste ja erstmal einen beruflichen Einstieg finden, gerade als junger Lehrer. Da gibt es so viel zu tun und zu beachten und der Tag kann nicht lang genug sein. Dann blieben dann manchmal nur die Wochenenden, aber gerade an den Wochenenden hat sich das so ein bisschen etabliert. Wochenende ist für den Spreewald da. Und dann ging es auch immer öfter in den Spreewald.
Ja. Daraus hat sich ja etwas Unglaubliches entwickelt, und muss schon fast sagen, wie so ein kleines Universum. Da ist zum einen die Spreewaldfotografie, da sind aber auch ganz viele Bücher auch, die über den Spreewald aus Ihrer Hand entstanden sind. Dann sind auch viele journalistische Beiträge, die Sie machen. Das ist ja etwas, haben Sie damals schon Zeit gehabt als Lehrer, sich darum zu kümmern, oder kam das alles erst mit der Rente?
Na, also die Zeit hatte ich ehrlich gesagt nicht, aber das Interesse war schon immer da und immer wieder gab es Gelegenheiten, wo ich mir gesagt habe, das muss man sich mal aufschreiben, das geht verloren, das muss man dokumentieren. Aber die Zeit fehlte eben damals noch so. Da war es nochmal sporadisch hier und da mal eine Kleinigkeit.
Ja, also dann wirklich erst mit der Pension gesagt, jetzt ist der Spreewald mein Thema.
Nehme ich mir das alles vor, was ich mir mal vorgenommen hatte zu machen.
Das, was wir natürlich immer sagen, ist etwas, wir leben in einer wunderbaren Region, wir haben den Spreewald vor der Haustür, und doch muss man ja ehrlich zugeben, man ist eigentlich viel zu selten da als Einheimischer. Man nimmt das so selbstverständlich hin. Dabei gibt es ja gerade im Spreewald, ich glaube, immer was zu entdecken, auch für die, die den Spreewald schon lange kennen.
Mit Sicherheit. Also ich empfehle jeden im Spreewald mal in allen vier Jahreszeiten kennenzulernen. Das sind vier verschiedene Spreewälder, wenn man das mal so sagen darf. Und gerade der Winter ist ja für mich die schönste Zeit, gerade jetzt, wo auch noch durch andere Dinge bedingt der Spreewald leer ist. Jetzt kann man wirklich mal in aller Ruhe auch Landschaftsfotos machen, ohne einen Kahn oder ein Paddelboot oder einen Fußgänger, einen Radfahrer im Bild zu haben. Jetzt ist mal eine schöne Gelegenheit dafür. Und gerade dieser Winter hat uns ja auch mal die schönen Seiten gezeigt, also mit viel Schnee und Eis und wunderbare Fotos entstanden, wie ich finde. Die wären vielleicht so gar nicht unbedingt möglich gewesen. Also sie sind sowieso nur alle paar Jahre möglich mit Schnee und Eis. Das wissen wir ja, das wird ja letztens da oft im Stich. Aber das hat mich sehr erfreut und ich habe dann auch von früh bis abends fotografiert.
Ja, diese Fotoleidenschaft, wann hat die sich bei Ihnen entwickelt?
Ja, erstmal gar nicht. Als Kind hat mich das gar nicht interessiert. Aber zur Jugendweihe, wie es zu DDR-Zeiten üblich war, wurde ja immer ein Geschenk überreicht. Und das Geschenk damals war ein Fotoapparat, ein Puvat Start, die Älteren werden sich erinnern, mit Rollfilm. Gar nicht zu vergleichen mit der Fotografiertechnik von heute. Damals musste man sich sehr gut überlegen, welches Motiv man fotografiert, denn der Film war noch 12, 16 Aufnahmen voll. Ja. Aber dann war schon der Ehrgeiz geweckt, diesen Film selber zu entwickeln und die Bilder auch selber zu belichten in der Dunkelkammer. Und dann habe ich mir zu Hause, und im Bauernhof war das, in der Dachkammer eine Dunkelkammer eingerichtet und als Jugendlicher meine eigenen Bilder entwickelt und meine Erfahrungen gemacht. Und ich bin der Meinung, das ist eine ganz wichtige Schule gewesen, wenn man diese Analog-Fotografiererei richtig in sich aufgenommen hat, bis hin zum Entwickeln und selber Herstellen der Bilder, dann versteht man auch die Digitalfotografie, die im Netzen ist auch nichts anderes ist. Dahinter stecken die gleichen Abläufe, aber natürlich mit ganz anderen Möglichkeiten.
Ja. Jetzt fotografieren Sie unglaublich viel. Ich weiß nicht, wissen Sie, wie viele Spreewaldbilder Sie haben? Kann man das beziffern?
Ich glaube so um die 30.000, wenn ich hier in meinen Dropbox-Ordner schaue.
Ja. Das ist also etwas, was auch jeden Tag neu ist, der Spreewald auch immer wieder neu wert zu fotografieren.
Ja, es ist, wie gesagt, immer wieder, es gibt immer wieder Neues. Was mich vor allen Dingen auch interessiert, sind die alten Dinge, die so langsam in Vergessenheit geraten. Es gibt alte Spreewälder, alte Spreewälderinnen, die gewisse Dinge noch aus ihrer Jugend zu erzählen haben und das auch vormachen können, wie es damals war. Stichwort, weil wir jetzt gerade vor Ostern sind, Osterwasser holen.
Ja.
Das ist ja hochinteressant, wie unterschiedlich das Osterwasser holen in den Spreewalddörfern war. In dem einen musste das Wasser von der Wasserkreuzung genommen werden um Mitternacht, beim anderen bei Sonnenaufgang, wenn das Wasser aus Osten kommt, beim anderen aus Westen. Also sagenhaft, jedes Dorf hatte so seine eigenen Sitten und Bräuche. Und das habe ich natürlich auch versucht zu dokumentieren, auch an Fotos nachgestellt, wie es da gewesen war. Bis hin zu dem Streichen, die Jungen gemacht haben, die haben ja die Mädchen dann überrascht mit, haben sie erschrocken. Erschreckt und haben sie zum Reden gebracht. Also damit das Osterwasser seine Zauberwirkung verliert, war das dann Plapperwasser.
Ja.
Ja. Das sind alle die Geschichten, die man die vorher auch nicht kannte und nicht wusste, weil ich ja wie gesagt kein gebürtiger Spreewälder bin.
Ja. Ihre Fotos, wir haben gerade schon drüber gesprochen und auch über die Vielzahl der Fotos. Was fotografieren Sie am liebsten? Die Spreewald, die Landschaft oder die Menschen darin?
Da gibt es keine Priorität. Also wenn ich in den Spreewald ziehe, dann habe ich ein Teleobjektiv dabei und auch ein Normalobjektiv und ich schaue mal, was da kommt. Ja. Natürlich, die meiste Fotografierei bezieht sich schon auf Tiere und wenn man ja doch im tiefsten Spreewald ist, im innersten Spreewald, dann kommen schon mal die Hirsche oder Wildschweine oder was auch immer gerade über den Weg. Das fotografiert man schon ganz gerne, aber irgendwann ist auch der Hirsch, der Platzhirsch, 10-mal fotografiert, dann verliert sich das auch ein bisschen. Ne? Ich denke eher mehr so auch an den Menschen und versuche da gewisse Dinge zu zeigen.
Ja. Das Schöne ist, dass man ja die Fotos heute viel öfter zeigen kann als vielleicht vor noch ein paar Jahren. Ne? Durch die sozialen Netzwerke und da veröffentlichen Sie ja auch ganz viele Bilder, beispielsweise bei Facebook, da kann man ruhig mal gucken. Peter Becker, da gibt es auch verschiedene Spreewaldgruppen, die sich inzwischen gebildet haben. Finde ich sehr, sehr interessant, dass sich ja praktisch auch so eine ganze Region als ja eine Region begreift und sagt, das ist unser Spreewald. Und dann gucken wir mal, was wir hier für schöne Sachen haben. Das ist auch eine Sache, glaube ich, wo Sie viel Feedback bekommen.
Oh ja, auf jeden Fall. Also das ist erstaunlich, was da so an Feedback kommt, weil viele Leute auch hier und da immer noch mal einen Hinweis auch geben können. Das ist wieder das, wovon ich partizipiere. Aha, da war das bei euch so. Na, dann schauen wir mal. Dann nehme ich dann auch gern mal Kontakt auf und ja, oder ich werde direkt gebeten, da mal hinzukommen, um das zu machen.
Ja. Wir haben vorhin gerade schon angesprochen, ich hatte gefragt nach der Landschaft und den Menschen. Das hat natürlich einen bestimmten Grund, dass ich danach gefragt habe, denn Sie haben eine Reihe aufgelegt über Urspreewälder, also Originale könnte man sagen. 150.
Ja.
150. So viele Urspreewälder, die ihre Geschichten erzählen können, die spannend sind, gibt es.
Ja. Ja, das der Urvater dieses Gedankens war eigentlich der Peter Franke, der ja auch allseits bekannt ist. Der hatte mal.
Der auch nicht aus dem Spreewald kommt
übrigens. Auch nicht aus dem Spreewald kommt, aus Thüringen.
Ja, aus Thüringen.
Ja. Der hatte mal zu irgendeiner Veranstaltung 7 Spreewälder Originale eingeladen. Mhm. Und bei den 7 Originalen, da war ich dann noch zugegen, waren natürlich die Klassiker, wie man sie alle kennt, hier Marga Morgenstern und ja, Marlene Jethro, um mal 2 Namen zu nennen, um keinen jetzt weh zu tun, aber das sind die beiden bekanntesten auch.
Ja.
Aber da ging es gleich los, nur die 7, wir haben noch mehr Originale. Naja, und dann gab eins das andere und immer wenn ich einen interviewt hatte, habe ich ihn immer am Schluss gefragt, wen würden Sie denn jetzt empfehlen? Und dann kam der nächste, am Schluss waren es dann 150.
Ja. Was ist der Kern dieser Geschichten aus dem Spreewald? Früher war alles schöner, oder?
Nein, würde ich so nicht sagen. Also eine Erkenntnis ist die, und das ist ein bisschen traurig zugleich, dass die Leute, die im Spreewald was bewegen, die den Spreewald voranbringen, die sich für den Spreewald einsetzen, oft gar nicht aus dem Spreewald kommen, keine Spreewälder sind, ähnliche Biografie haben wie ich selbst, die aber sagen, das ist so eine einmalige Region, hier muss ich mich einbringen. Das ist etwas fast schon die Hälfte der Leute, die ich interviewt habe, die haben keine Spreewälderwurzeln. Das ist ein bisschen traurig, weil ich denke, die Spreewälder sollten sich da ein bisschen stärker, lauter meinetwegen, einbringen. Sie haben was Einmaliges, das geht ein bisschen zur sorbisch-wendischen Tradition, dass man sich da mal ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt.
Ja, woran glauben Sie, liegt das, dass die Spreewälder für sich selbst so wenig laut sprechen?
Das ist wahrscheinlich menschlich irgendwo in einer Situation bedingt, wo man sich sagt, ich bin ja schon immer hier, ich weiß ja, wie es geht und meine Eltern waren schon hier und sehen keinen Grund zur Veränderung.
Hm.
Ja, die sehen vielleicht auch nicht die Situation, wie sie sich darstellt, als Bedrohung in Anführungszeichen, das ist ja keine Bedrohung im wirklichen Sinne, aber es besteht die Gefahr, dass alles vergessen wird, verloren geht, bis hin zur Sprache.
Ja. Sie haben einen ganz besonderen Blick, glaube ich, entwickelt, denn ich glaube, wenn jemand auf die Idee kommt, mal ein Buch zu schreiben über den Kahn im Spreewald und was der für eine Rolle gespielt hat, und das haben Sie auch gemacht, dieses Buch geschrieben, dann ist das auch etwas, was vielleicht für so einen Spreewälder, der da geboren ist, eigentlich gar kein Thema ist, weil der Kahn war ja schon immer da.
Genau, das ist der Punkt. Ja. Als es mal darum ging, mal aufzuschreiben, wie der Spreewaldkahn entstanden ist, wie er in den Spreewald kam, beziehungsweise wie er wie er so ist, wie er heute ist, ja, dann habe ich am Anfang gedacht, naja, das ist ja sowas von selbstverständlich, hat ja jeder, weiß ja jeder. Und als man dann mal ein bisschen in die Tiefe eingedrungen ist, hat man gemerkt, da gibt es ja gar nichts. Es gibt nur Fragmente, hier was, da was, dort was und das auch oft noch widersprechend, so dass dann die Neugier geweckt war, mal über den Spreewaldkahn etwas zu machen. Naja, und da ich ja nun auch nicht der Fachmann bin auf dem Gebiet, habe ich mir noch einen Co-Autor dazu geholt, der Bernd Marx, der hat als Kahnfährmann die ganzen technischen Dinge tiefgründig recherchiert und ich so die Geschichten drumherum und auch die alten Fotos ausgekramt, beziehungsweise habe ich mir besorgt, um da mal eine runde Sache über den Spreewaldkahn zu veröffentlichen. Und das Buch ist sehr gut gegangen, viele Kahnfährleute haben es gekauft, weil, muss man auch dazu sagen, die meisten Kahnfährleute oder sagen wir so, jeder Kahnfährmann erzählt den Gästen nicht immer das Gleiche, was sein Kollege erzählt. Es ist mir deutlich geworden, eben auch in Radusch, im Vorbeifahrt von vier Gästekähen an dem ältesten Haus, da haben vier Kahnfährleute im Abstand so von 100 Meter über dieses älteste Haus gesprochen. Es waren vier unterschiedliche Jahreszahlen, vier unterschiedliche Geschichten. Das Einzige, was stimmte, war, es ist das älteste Haus. Und so ähnlich ist das auch mit den Spreewaldkähen.
Ja. Ja. Was ist denn die richtige Geschichte? Können wir die mal ganz kurz erzählen?
Jetzt von dem ältesten Haus, oder?
Nee, vom Kahn.
Vom Kahn. Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also die Geschichte, der Ursprung liegt darin, dass die ersten Siedler, die Slawen, sehr wahrscheinlich, und da gibt es ja auch Funde, mit dem Einbaum den Spreewald erobert haben. Anders wäre es ja auch gar nicht gegangen.
Ja.
Aber dann gab es 1844 wieder so eine Stelle, wo ich dann stutzig geworden bin. Da war der Preußenkönig Friedrich IV. Zum Besuch im Spreewald und der kam mit einem sogenannten Prachtkahn vorne oben drauf, so eine Galionsfigur, der Plon, der Teufel. Und andererseits hat die Literatur, die Quellen haben quasi gesagt, dass es nicht sein kann, weil 1850 der erste Bretterkahn, Bohlenkahn, als Längsbohlenkahn gebaut wurde. Das war dann auch wieder so ein Widerspruch, der aufzuklären war. War ganz einfach aufzuklären, hat seinen Kahn mitgebracht von irgendeinem See. Also der wurde mit einem Ochsenkahn in Spreewald gebracht. Aber das war vielleicht so ein Anlass für manche Spreewälder zu sagen, also sowas können wir eigentlich auch alleine bauen.
Ja.
Und dann stand der erste Längsbohlenkahn, anders als die heutigen, die Querbohlen haben. Mhm. So ein Längsbohlenkahn, das liegt doch in der Natur der Sache, lange Bohlen werden aneinander gefügt, fertig ist der Kahn. Aber da hat man gemerkt, dass das nicht so funktioniert, die sind schnell undicht und dann kam erst der Querbohlenkahn. Und ich konnte dann viel mit den Kahnbauern, mit Karl Kohr in Lede, mich unterhalten. Der hat mir auch gezeigt, wie man die Seitenwände biegt über Feuer und Wasser.
Ja.
Und da sagt auch jeder Kahnbauer, muss mindestens mal einen Kahn verbrannt haben, damit er weiß, wie das mit dem Biegen der Seitenwände funktioniert.
Ja.
Das war schon interessant. Ich habe mir auch genauso gern angesehen den die Fertigung des Aluminiumkahns bei Herrn Lübkeul in Lübbenau. Eine neue Technologie, die von vielen ja abgelehnt wird, weil nicht traditionell. Aber andererseits gibt es kaum noch andere Möglichkeiten. So in der Zukunft wird es wahrscheinlich nur noch Aluminiumkähne geben, weil die Holzkähne erstens etwas teurer sind und zweitens nicht mehr so nachgefragt sind, weil sie pflegeintensiv sind. Karl Kohler hat mal gesagt, ein Holzkahn, der wird je nach Pflege zwischen 4 und 40 Jahre alt. Ja. Ja. Und ein Aluminiumkahn ist ja nicht ganz so pflegeintensiv.
Ja, ja. Ja. Mitte des 19. Jahrhunderts erst der Kahn im Spreewald, das hätte ich deutlich früher erwartet. Was haben die denn früher gemacht? Denn Straßen und Brücken, sowas gab es ja lange nicht.
Ja, es kann eigentlich nur der Einbaum gewesen sein. Ja. Es gibt keine anderen Quellen, die was anderes sagen. Vielleicht gab es hier und da mal ein Floß, aber ein Floß in den Spreewald fließen kann ich mir jetzt nicht gut vorstellen. Das ist viel zu unpraktisch, eigentlich gar nicht lenkbar so richtig. Es war schon der Einbaum. Es gibt ja auch Einbaumfunde. In der Trockenheit von 1936 sind ja viele Spreewaldfließe trocken gefallen und dabei kamen auch viele Einbäume, die versunken waren, ans Tageslicht. Einige davon stehen Museum, im Freilandmuseum in Lede. Also das sind schon Belege dafür, dass es eigentlich nur der Einbaum gewesen sein kann, in unterschiedlichen Größen.
Unglaublich interessant. Ja, also dieses Buch, ist das vergriffen? Gibt es das noch?
Weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe es nicht mehr. Also das geht ja auch über den Online-Buchhandel. Ja. Habe ich jetzt nicht den aktuellen Überblick.
Also sehr, sehr spannendes Buch. Und ich habe noch zwei Zahlen aus diesem Buch. 350 Seitenarme gibt es in der Spree, im Spreewald. Und 1575 Kilometer Wasserstraße. Das ist eine Menge.
Dafür würde ich mich nicht unbedingt verbürgen.
Sie haben es nicht nachgemessen.
Es misst doch keiner nach und es gibt auch unterschiedliche Quellen. Es interessiert letzten Endes auch keinen so ganz genau. Ja. Es ist einfach nur viel.
Ja. Bleiben wir mal bei den Fortbewegungsmitteln, weil auch das ist, da kommen wir auch zum nächsten Buch, was Sie geschrieben haben, auch das ist ja etwas, das eine Leidenschaft von Ihnen ist. Sie beschäftigen oder haben sich beschäftigt, beispielsweise auch mit der Spreewaldbahn. Und da gibt es ja heute viele, die sagen, das ist wirklich schade, dass es die nicht mehr gibt, weil das wäre wirklich ein Fortbewegungsmittel, das würde dem Spreewald und auch den angrenzenden Orten hier unglaublich helfen heute.
Ja, auf den ersten Blick natürlich, sofort. Jeder hat die Harzquerbahn vor Augen, jeder hat den Rügenmulli vor Augen, die im Sommer eine touristische Attraktion darstellen, ohne Zweifel. Aber hier im Spreewald, muss man so sagen, sind die Messen gesungen. Es ist nicht mehr finanzierbar. Damals, als die Strecke unmittelbar nach der Stilllegung 1970 abgebaut wurde, wurden noch Tatsachen geschafft. Die Strecken wurden teilweise zu Straßen, zu Fahrradwegen, sind teilweise überbaut worden. Also man könnte, wenn man es wollte, die Spreewaldbahn nicht mehr an gleicher Stelle errichten. Es wäre eine Rieseninvestition. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir haben nicht mehr die Zeit wie vor, sage ich mal 1930, 1940, als die Bahn ihre Blüte hatte. Die Menschen sind heute mobil geworden. Sie haben selber alle einen Pkw, brauchen nicht mehr die Bahn, ja, um nach Cottbus auf den Wochenmarkt zu fahren und die Eier zu verkaufen. Die würde einfach nicht ausgelastet sein. Da muss man ganz realistisch sein. So schade es ist, ja, wenn wir uns alle begrüßen.
Ja,
aber es geht einfach nicht mehr.
Eine tolle touristische Attraktion, ja, insbesondere wenn es vielleicht auch noch die Dampflok wäre, die da, ja, fahren würde. Na, das wäre natürlich etwas, was ein bisschen fehlt.
Ja.
Sie sind gerade dabei, eine andere Geschichte aufzudecken, und zwar die einer Pferdebahn. Auch die hat es mal gegeben, aber davon wissen die wenigsten.
Ja, ich habe es auch nur so nebenbei mal mitbekommen, da gab es mal eine Pferdebahn. Naja gut, dann gab es halt mal eine, aber irgendwann hat mich es dann doch gepackt. Und da, wenn es eine gab, dann muss es ja auch Quellen geben, dann muss man mal nachschauen. Ja, gibt es hier auch, es haben viele andere Leute, also Autoren, über die Spreewaldbahn geschrieben und die fangen auch alle in ihren Büchern mit der Pferdebahn an, die mal von Goyaz nach Cottbus ging. Aber leiten dann ziemlich schnell zur Spreewaldbahn über, zur Spreewald-Gusti, wie sie bei den Spreewäldern heißt oder hieß. Man muss da im Hinterkopf noch wissen, dass die Pferdebahn auf einer anderen Strecke fuhr, zwischen Goyaz und Cottbus, und eigentlich damals ein ganz modernes Fortbewegungsmittel war. Ein Pferd konnte halt nur eine bestimmte Last ziehen, oder zwei Pferde oder gar vier Pferde, aber die Wege zwischen Goyaz und Cottbus, Sandwege im Sommer, mölleriger, märkischer Sand, und im Winter, ja, Schnee und Eis oder Eisschienen, also wie sagt man, Eisfurchen da, ja, wo man nicht fahren konnte. Die Landwirte, die diese Bespannung vorgenommen haben, die haben zuallererst immer an ihre eigenen Felder gedacht, da blieb schon mal die Ware eine Woche stehen und wurde dann erst wieder ein Stückchen weiter bis zur nächsten Übergabestelle gebracht. Und das alles hat die Cottbusser hier bewogen, Cottbusser Tuchindustrie insbesondere, sich mal ernsthaft was zu überlegen. Und da kam der Gedanke mit dieser Pferdebahn. Und ein Pferd kann, so steht es in der Literatur, das 7- bis 8-fache an Last bewegen, wenn die Wagenräder auf Schienen rollen. Mhm. Und dann wurde in unglaublich kurzer Zeit, nachdem die Aktiengesellschaft gegründet war von einem Cottbuser Unternehmer, Liersch, der übrigens in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiern würde, wurde diese Pferdebahn gebaut in 2 Jahren Bauzeit. Ein Unding, wenn man sich das so überlegt, wie lange das heute alles so dauert. Und war am Anfang sehr erfolgreich. Es war eine Aktiengesellschaft, die in den ersten 10 Jahren eine gute Dividende ausschütten konnte. Aber dann parallel dazu entstand ja, wie wir alle wissen, die Dampfeisenbahn, ja, die Berlin-Görlitz-Eisenbahn, 1866 auch an Cottbus vorbei. Und damit wurden die Transporte schneller, günstiger, umfangreicher. Und das war dann schon wieder das Ende der Pferdebahn. Aber was ich noch erzählen wollte, bei der Pferdebahn, wenn man da mal ins Archiv schaut, da findet man immer eine Darstellung einer sogenannten Pferdelok, Impulsoria genannt. Da stehen die Pferde auf einen Wagen und treten ein Förderband unter sich weg. Und dieses Förderband treibt den Wagen an und damit auch 2, 3 Anhänger. Und das wird immer gezeigt, das ist auch in Goyaz zu sehen, als Darstellung der Pferdebahn. Und das ist eindeutig falsch.
Das
hat es nie gegeben. Ja, dann wird es immer interessanter, man taucht dann immer mehr in die Tiefe ein, was hat es denn nun gegeben? Und ja, am Schluss kommt dann raus, es gab nichts weiter, als ein Pferd zwischen den Gleisen lief, am Kutschbock, wie bei der Postkutsche, saß der Pferdelenker. Hinten hingen zwei Wagen dran und das war's dann. Ne?
Ja. Aber was ich spannend fand, und das Foto habe ich gesehen bei Ihnen, was ich spannend fand, das ist diese alte Streckenführung, also diese ja, aufgeschütteten Dämme, zum Teil, die gibt es sogar noch. Also die kann man sogar noch sehen. Ja. Schienen natürlich nicht mehr, aber der Boden ist noch da.
Ja, es ist erstaunlich, wie gut erhalten einzelne Streckenabschnitte sind, besonders zwischen Bühlen und Bühle-Gore. Also richtig Dämme, aufgeschüttete Dämme, und dann denke ich immer wieder an die Bauzeit von 2 Jahren, mit Schubkarre und Schaufel diese riesen Dämme aufzuschütten, das ist enorm. Genauso die Schluchten rauszugraben oder sich in die Schluchten reinzugraben oder ins Gelände reinzugraben. Alles in dieser Kürze der Zeit, das ist schon beeindruckend. Also man findet schon noch die Stellen. Da gibt es ein paar Orte, die heißen der hungernde Fuchs oder die Schwarze Brücke. Bis gestern wusste noch keiner die Bedeutung der Namen, bis ich dann doch mal einen gefunden habe, einen Chronisten, Herr Graf in Berlin, der sich auch genau um diese Eisenbahntechnik bemüht hat. Und der hat mir dann seine Deutung erzählt, die ich sehr logisch finde. Der hungernde Fuchs, Fuchs ist das Pferd, das ist an dieser Stelle meist zusammengebrochen, weil es eine kleine Steigung gab, musste gefüttert werden. Deswegen hieß dieser kleine Hügel da dazwischen, mit geringer Steigung, aber immerhin lange Strecke, hieß dann der hungernde Fuchs. Und die Schwarze Brücke war nichts anderes als eine Brücke, die man aus Holzstämmen gemacht hat, aber mit Teer angestrichen hat. Ja. Und das finde ich sehr logisch, nachdem ich mich so lange damit befasst habe. Das wird die Bedeutung der Namen sein, die Einheimischen alle nicht mehr kannten.
Ja. Aus all diesen Erkenntnissen wird da wieder ein Buch?
Ja. Ich versuche es.
Was ist denn Ihr Eindruck? Hat der Spreewald seine schönste Zeit hinter sich, wenn Sie all diese schönen Geschichten sammeln? Oder sind wir gerade in der schönsten Zeit, weil die neue Zeit ja auch viele gute Sachen für den Spreewald mitgebracht hat? Wo sind wir jetzt gerade in der Spreewaldgeschichte?
Ja, das ist eine etwas schwierige Frage. Ich sehe es eher mehr so aus der Sicht der sich verändernden Natur. Ich mache mir so Sorgen um die Wasserzuführung. Und man sagt, ich kann die Zahl jetzt nicht so belegen, aber ich habe das so im Kopf, dass die Hälfte des Wassers aus den Tagebauern kommt, die den Spreewald speisen. Ich sehe die Schwierigkeiten mit der Eisenhydroxidbelastung, dieses Verockern.
Ja.
Also ich sehe es mehr so von der natürlichen Seite. Auf der anderen Seite, Tourismus wird es wohl geben und wird es auch weiterhin geben und wahrscheinlich wird er sich sogar noch mehr entwickeln. Und viele, gerade im Brüherraum, viele Menschen haben sich dort auf einen touristischen Betrieb eingelassen. Ja, sie haben Ferienwohnungen gebaut und vermieten und verdienen damit ihr Geld. Also die Seite, denke ich mal, wird eher nicht das Problem, sondern das Problem wird sein, den Spreewald in seiner Einmaligkeit, in seiner Natürlichkeit zu erhalten. Da habe ich so ein paar Bauchschmerzen.
Ja, nun sind Sie ja gerade viel draußen, sehen, wie der Spreewald sich verändert. Gibt es denn da schon Veränderungen zu sehen, wo Sie gerade sagen, das macht Ihnen Sorgen?
Ja, und diese Eisenhydroxidbelastung ist schon zu sehen, allerdings auch in Abhängigkeit von der Niederschlagsmengen. Das wird ja kommt ja nicht mit der Spree, wie viele immer so sagen, die Spree ist verockert, stimmt so nicht. Das kommt ja aus den Raseneisenerzschichten seitlich in die Fliese und oxidiert dann in der Luft, deswegen diese rote Färbung. Und da gibt es schon Fliese, die sind biologisch tot. Man sagt zwar, diese Ocker ist nicht giftig, aber ist indirekt schon giftig, weil die Wasserpflanzen sterben ab, weil
sich
die Ocker auf den. Genau, die Photosynthese findet nicht mehr statt, die Pflanzen sterben. Damit stirbt aber auch alles andere, was in der Nahrungskette steht, von Einzellern bis hin zu, keine Ahnung, was es alles gibt.
Ja.
Die sterben dann auch ab und damit ist das Gewässer dann doch tot.
Tierwelt, da gibt es ja einige Fotos, die Sie haben, wo ich mal wieder erstaunt bin, wo man sowas sieht, wo ich mal denke, meine Güte, im Spreewald, ich würde sowas auch gerne mal entdecken. Ein paar sind ja wieder zurückgekehrt oder haben ihre Heimat insbesondere im Spreewald, ein paar Tiere.
Auch die wir nicht unbedingt wollen, weil sie ja auch Schaden anrichten. Ich denke da jetzt zum Beispiel an dieses massenhafte Auftreten vom Waschbär. Mhm. Der Waschbär ist zu einem Problem im Spreewald geworden, weil der in alle Gelege geht, von unten vom Boden bis in die Äste, in die Bäume und dort der Tierwelt großen Schaden zufügt. Das ist etwas, was wir mit Sorge betrachten. Wir sehen auch mit Sorge diese massenhafte Ausbreitung des Bibers. also ich will nicht sagen, dass wir es gegen diese Tiere haben, aber es ist einfach stellenweise zu viel. Und wenn Bäume Umfang, ach, was weiß ich, 1-2 Meter Umfang von dem Biber weggenagt werden und dann in die Fliese stürzen, ist es ja irgendwo auch eine gewisse Gefahr. Es gibt ja Stellen, gerade auch bei uns in Radisch, an der Liebesinsel. Ich habe da gerade das Bild vor Augen, was ich kürzlich gemacht habe, als ein Riesenpappel vom Biber gefällt wurde und die auf diese ZDF-Krimihütte da fast gefallen werden, war haarscharf vorbei. Und das sieht jetzt natürlich schlimmer aus dort. Das heißt, was am Boden verbrannt, muss anrücken, muss das wieder freischneiden, damit die Kähne später wieder fahren können. Also beschäftigt uns schon. Der Wolf zieht auch durch, aber macht im Spreewald, also im Spreewald selbst ist noch nicht sehr viel aufgefallen, aber im Umland des Spreewaldes, wie kürzlich in Göritz, dann treten schon Schäden auf, wenn man sich nicht vor dem Wolfsbefall schützt.
Ja.
Obwohl das alles gefördert wird vom Land, der Wolfschutz. Aber manche haben das noch nicht ganz verstanden, nutzen das nicht.
Ja.
Ja, und auf der anderen Seite haben wir aber noch die, ich sag jetzt mal die Klassiker wie das Rotwild. Das Rotwild tritt gerade jetzt in dieser Jahreszeit in großen Rudeln auf. Also mir ist es mal gelungen, ein Rotwildrudel zu fotografieren. Das waren über 80 Tiere. 80 Tiere an einer Stelle. Also das ist einmalig. Ne? Aber sie kommen eigentlich jedes Jahr zur gleichen Zeit an die gleichen Stellen. Und wenn man die Stellen kennt, dann kann man sie auch fotografieren.
Ich habe das mal in Werben gesehen. Also ich glaube, das ist genau da, wovon Sie sprechen. Diese 80 Tiere, das war, ich habe gedacht, das ist eine Begegnung der dritten Art. Das war auf einer großen freien Wiese und dann waren da so viele Tiere, dass ich gar nicht zählen konnte. Ja. Ich habe sowas noch nie gesehen und auch nie wieder.
Wenn es bei Werben war, wird es das Dammwild gewesen.
Okay, aber auch riesig groß.
Ja, da sind auch ein paar Weiße dabei, so Mutanten.
Ja.
Ja, das ist natürlich auch ein Rudel, was immer auf freien Flächen, gerne auf freien Flächen steht. Ja. Kann man auch ganz gut fotografieren mit entsprechender Technik.
Aber ist doch ein gutes Zeichen, dass es sowas gibt im Spreewald. Das spricht natürlich ja dafür, dass das als Biosphärenreservat insofern auch wirklich funktioniert.
Ja, aber die Forstleute sehen es dann auch wieder anders. Es hat alles so sein Für und Wider. Also dieses zahlreiche Rotwild sorgt ja auch dafür, dass viel Verbiss ist an den Bäumen, also die Rinde verbissen wird und damit gehen die Bäume ein. Und die Förster sagen ja eher, also der Wolf, der wird gebraucht, denn der hält den Rotwildbestand zurück. Und wo ein Wolf ist, ist der Wald gesund. Das meinen die Jäger, die Förster.
Die Förster.
Ja, Entschuldigung, die Förster. Die Jäger sind es genau andersrum. Ne? Für sie ist der Wolf ein Konkurrent.
Ja, klar. Aber das ist auch, glaube ich, das, was den Spreewald immer wieder so spannend macht. Diese vielen Widersprüche. Ne? Ja. Immer dieses, das eine ist gut, aber es hat auch wieder eine nicht so gute Seite, das macht doch spannend.
Alles hängt mit allem zusammen. Ja. Das wird dann deutlich, wenn man das mal so über die Jahre, Jahrzehnte beobachtet. Man kann nicht einfach Partei ergreifen für das eine oder für das andere. Man muss den Komplex sehen.
Ja. Wir haben vorhin schon über Ihre Bücher gesprochen. Eines dieser Bücher, mehrere Bücher, zwei sind es, glaube ich, die haben Sie geschrieben übers Kochen. Und wenn man an die Kulinarik vom Spreewald denkt, denken viele an Kartoffeln und Quark. Sie haben es tatsächlich geschafft, in diesem einen Buch, ich musste nachschauen, mehr als 80 Gerichte aus dem Spreewald zusammenzutragen. Was ist denn da dabei?
Da muss ich mal ein bisschen korrigieren. Diese 80 Gerichte, die hat mein Co-Autor, der Peter Franke, zusammengetragen.
Ja.
Ich habe die Geschichten dazu und die Fotos dazu
gemacht. So war die Arbeitsaufteilung.
Also ich möchte mir nicht hier den Lorbeer von Peter Franke anstecken. Da hat er sich darum bemüht, diese traditionellen Rezepte mal aufzuschreiben. Und im Spreewald gibt es tatsächlich mehr als alleine Kartoffeln und Quark. Es ist schon alleine die unterschiedlichen Fischgerichte, die es gibt.
Ja.
Spreewaldhecht und alles sowas. Also da gibt es schon mehr.
Ja. Und diese Kochbücher, die sind wirklich sehr, sehr spannend, weil sie eben, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben, auch Geschichten erzählen.
Ja.
Ist die Spreewaldgeschichte auch eine Geschichte von Kulinarik?
Natürlich. Wo Menschen leben, wird doch gegessen. Ja. Und gerade die Geschichte der Entstehung der Gaststätten im Spreewald ist ein anderes Buch. Das ist auch etwas, worüber man heute niemand so richtig nachdenkt. Also die Polenschenke, Wodschowska, das ist allen bekannt.
Ja.
Aber wie ist es denn dazu gekommen? Wie
das ist das zweite Buch, was Sie geschrieben haben, über diese Spreewaldgastronomie.
Die Spreewaldgastronomie, genau. Und das mal aufzudröseln. Ne? Das hängt auch immer damit zusammen, dass Leute im Spreewald unterwegs waren, die Fischer, die Förster, die Jäger, die irgendwann auch mal Hunger hatten und sich dann an einer Stelle getroffen haben. Beispiel Polenschenke fällt mir da ein, bei irgendeinem anderen Bauern und der hat dann die Bewirtung vorgenommen in seiner eigenen Stube. Und so hat sich das dann entwickelt. Aus dieser Wohnstube wurde dann später mal die Gaststätte.
Ja.
Ja, und zurück zu der Frage Rezepte, Spreewälder Rezepte. Da, glaube ich, da gibt es keine großen Unterschiede, so regional gesehen. Das ist das, was die Menschen auf dem Land schon immer gegessen haben. Das kann man auch in der Oberlausitz finden oder in Mecklenburg, wo auch immer. Also so speziell ist es noch wieder nicht.
Ja, das ist vielleicht doch dann der Quark mit dem Leinöl das Speziellste.
Ja, es wird gerne erzählt, aber wichtiger ist wohl das Leinöl. Das Leinöl ist wirklich was Spreewald-typisches und es ist ja eigentlich ein Nebenprodukt gewesen früher, das Leinöl. In erster Linie ging es ja um den Flachsanbau und da wurde ja der Flachs verwoben später dann und zu Kleidungsstücken verarbeitet. Und nebenbei hatte man natürlich auch die Frucht, sprich den Samen, den man dann gequetscht hat und daraus Leinöl gemacht hat. Da gibt es auch viele Geschichten darum. Mir hat mal eine alte Frau eine Geschichte erzählt, die habe ich erst gedacht, die will mich auf den Arm nehmen. Die hat erzählt, als Kind musste sie immer in den Backofen kriechen, um dort das Flachs aufzustellen. Flachs wurde vorher im Wasser aufgeweicht und dann wurden die Flachsbündel in den Backofen, in den noch warmen Backofen aufgeschichtet und getrocknet. Und das konnten nur Kinder machen, weil durch die Öffnung des Backofens kam ja kein anderer durch. Ja. Und dann habe ich erst gedacht, na, das ist ein schön typisch Spreewälder Lügenmärchen oder so. Aber dann habe ich das von anderen Stellen auch immer wieder zu hören bekommen und drüber nachgedacht, ja, eigentlich ja. Warum nicht? Das wird so gewesen sein.
Ja. Gibt es so Lügenmärchen aus dem Spreewald, wo sie sagen, das hat auf gar keinen Fall stattgefunden? Sind das begegnet?
Nee, so ein Art Münchhausen oder sowas haben wir nicht im Spreewald. Also ist mir nicht untergekommen. Ja. Geflunkert wird zwar immer ein bisschen, aber wenn man die Sache ernst nimmt und man möchte das auch immer auf den Grund gehen, dann sichert man sich ein bisschen ab. Und wenn es dann Hinweise gibt, das kann doch nicht so gewesen sein, ja, dann lässt man es wieder. Ja.
Ja, klar. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass es Leute gibt wie Sie, die diese ganzen Geschichten, egal ob sie zu 100% stimmen oder sagen wir zu 90, auch einmal sammelt und aufschreibt. Weil ich denke, das ist, glaube ich, auch etwas, was diesen Spreewald so besonders macht, dass man eben seine Historie auch insbesondere so gut erforscht. Also, dass man da wirklich hinschaut, woher kommt das Ganze? Sie gehen ja richtig weit zurück. Sie gehen ja mit ihren historischen Forschungen sozusagen auch bis in die slawische Vorzeit zurück. Das ist ja richtig eine ganz, ganz lange Geschichte, die der Spreewald hat.
Dem Spreewald zeichnet aus gegenüber anderen Regionen in Deutschland, dass er sehr lange sehr abgeschieden war.
Ja.
Durch diese Insellage, viele Kanäle, die den Spreewald umgeben, war es eben so, dass dort lange Zeit, wie soll ich sagen, der technische Fortschritt nicht einziehen konnte und die Traditionen sich auch bewahrt haben. Man sieht es ja noch heute an den Trachten, die Frauen tragen. Man sieht es an den Bräuchen, die regelmäßig gepflegt werden und mich freut auch immer, wenn ich dann so sehe, dieses Jahr fällt es ja nur wieder aus, die Fastnacht oder auch die Osterbräuche, wenn manche so von oben herab sagen, ach, das machen die bloß für die Touristen. Nee, das machen sie für sich,
das stimmt nicht.
Fürs Dorf, das stimmt nicht, sind doch gar keine Touristen da im Januar, Februar. Ja. Wenn die Frauen in ihrer Festtagstracht durch die Dörfer ziehen, dann machen sie das für sich, aus der Tradition heraus. Und hat nichts mit dem Tourismus zu tun. Und das finde ich wirklich schön. Wo gibt es das noch, dass jemand etwas tut, ohne den Kommerz im Hinterkopf zu haben, sondern es einfach tut, weil es die Tradition verlangt.
Ja. Und es sind auch Leute dabei, die haben gar keine sorbischen Vorfahren,
die inzwischen mitmachen. Ne? Ja, zugezogene wie ich. Die ziehen sich die Tracht an und identifizieren sich dann damit, ja.
Ja. Ist das vielleicht auch die Chance für den Spreewald zu überleben, Menschen zu finden, die das gern weitertragen?
Ja, auf alle Fälle. Das wäre es, wenn diese Tradition nicht abbrechen. Es ist ein bisschen schwierig, gerade es ist nur das zweite Mal, dass solche traditionellen Feste Corona geopfert werden müssen. Ja, die vielen Zugezogenen, die es ja auch im Spreewald gibt, identifizieren sich schon mit der Tradition. Ich lebe jetzt hier, ist jetzt meine neue Heimat und ich lebe auch diese Heimat. Und das findet man sehr häufig und das ist etwas sehr Schönes, dass sich Leute damit identifizieren. Natürlich nicht jeder. Manche sagen, damit habe ich nichts zu tun. Ich bin kein Sorbe-Wende, sondern ich komme von ganz woher und das ist nicht meins. Aber das ist fast schon eine Ausnahme. Wenn ich die jungen Leute sehe, kennen sie ja noch aus meiner Lehrertätigkeit, die sind dann später in die alten Bundesländer gegangen. Viele sind auch wieder zurückgekommen und ziehen wieder die Tracht an und ziehen wieder los. Das ist schon eine gewisse Chance, dieses traditionelle Leben am Leben zu erhalten.
Nun ist es aber so, dass Grundstücke im Spreewald enorm teuer geworden sind und eine gewisse Klientel sich das vielleicht gar nicht mehr leisten kann, in den Spreewald zu ziehen. Das wird den Spreewald ja vielleicht auch verändern.
Ja, wenn man sich da so umschaut, was da so in manchen Ecken entsteht, also teure Häuser, da ist sicherlich auch was dran. Aber die, die zurückkommen, kommen ja aus familiären Gründen oft zurück, übernehmen dann auch immer wieder mal so ein Elternhaus oder Großelternhaus. Das gibt es natürlich dann auch.
Ja, ja, das ist auch wichtig, ne? Also dass der Spreewald nicht ausstirbt. Ne? Ganz.
Es wird nicht St. Moritz werden, glaube ich jedenfalls in absehbarer Zeit nicht. Es bleibt schon sehr viel erhalten und die Spreewälder selbst, auch die im touristischen Bereich tätig sind, achten auch darauf, dass dieses Traditionelle gepflegt wird. Also wenn schon ein neues Haus gebaut wird, dann da, wo es die Vorschrift mit Bauvorschrift verlangt, ist es auch ein Spreewald-typisches Haus. Vor allen Dingen dann, wenn es an einer Stelle errichtet werden muss, wo schon immer eins war. Ja. Es gibt aber auch andere Stellen im Spreewald, die ein bisschen abseits liegen, wo dann, das, ich sage jetzt mal, das freie Bauen, wobei es so frei wird es auch nicht sein, eher möglich ist und moderne Bauten entstehen.
Ja. Jetzt haben wir schon ganz viel über die Widersprüche gesprochen im Spreewald, wenn Peter Becker Gäste hat. Was zeigt er dann am liebsten? Und jetzt ist es natürlich schwierig, weil es könnte ja möglicherweise was sein, wo er sagt, nee, das ist ganz gut, dass es keiner weiß.
Oh ja, das ist eine schwierige Frage. Ich zeige ja am liebsten immer die Stille der Natur, also sprich den Kernspreewald, soweit man da rein darf. Man gibt ja auch Zonen, die man gar nicht betreten darf. Ja. Aber um die Ränder herum kann man sich schon mal bewegen und dann ist man wirklich stundenlang für sich allein. Mit sich, der Natur. Und wenn dann die Gäste, die dann mitkommen, das auch so sehen und auch so verhalten, dann gibt es auch was zu sehen. Ich arbeite immer ein bisschen, wenn wir dann manchmal auch, selten zwar, was kommt vor, Radler treffen, die da laut und sich unterhaltend durch den Spreewald radeln auf den Radwegen, die eigentlich gar keine sind. Das sind eigentlich ja, Feld- oder Waldwege und sich eigentlich gar nicht wissen, wo sie sind. Und dann hinterher auch vielleicht sagen, wir haben gar nicht gesehen. Wir haben in Radusch einen Naturlehrpfad eingerichtet, den sogenannten Moorlehrpfad. Da war ich noch Vorsitzender vom Tourismusverein in Radusch. Und der führt durch solche Stellen. Aber auch da ist es dann wieder so, wenn zum Beispiel das Hirschmoor tangiert wird, dann erwarten die Leute Hirsche. Dann muss man immer wieder sagen, wir sind ja nicht im Tierpark oder im Zoo. Ja, klar. Wird es keine Hirsche geben. Es sei denn, sie haben Geduld, verhalten sich entsprechend, dann hätten sie vielleicht mal Blick.
Und dem Hirsch ist danach.
Ja, und dem Hirsch ist danach, genau. Er kommt dann auch mal aus der Deckung.
Ja. Wo kann man all diese schönen Sachen, die Sie jetzt gerade erzählt haben bei uns, wo kann man das alles sehen? Wo kann man Ihre Fotos sehen? Wo kann man Ihre Texte lesen? Von den Büchern haben wir schon gesprochen. Ja. Es gibt beispielsweise auch einen Spreewald-Blog, den Sie machen im Internet.
Ja. Also der Blog ist mehr den Texten gewidmet, also wenn es um größere Zusammenhänge geht, die man eher textlich darstellt, dann nennt sich das, ist es der Blog unter Beckers Blog, heißt auch Spreewald Blog, aber Beckers Blog von meinem Namen. Da sind die Geschichten und auf meiner Webseite spreewald-foto.de kann man sich ein paar von den 30.000 Fotos ansehen, wenn man Zeit und Lust hat. Und das sind so die wichtigsten. Nebenbei natürlich das, was heute fast schon jeder macht, Facebook und Instagram.
Ja, das sind wirklich auch spannende Sachen. Da sollte man unbedingt folgen, kann ich nur empfehlen. Tue ich selbst auch, weil da wirklich tolle Fotos dabei sind. Danke. Und ich glaube, das ist auch das, was Sie so besonders macht. Sie haben einen Blick. Sie haben einen Blick fürs Detail, für so das besondere Bild.
Ja, sagt man so, aber ja gut. Ich finde es selbstverständlich, dass man so fotografiert. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn Leute sagen, also es kommt immer wieder vor, wenn ich für die Lausitzer Rundschau arbeite und Fotos mache, da sagen manche Leute schon, also jetzt habe ich schon ein Foto gesehen, das ist ein Becker-Foto.
Ja.
Und weiß ich zwar auch nicht, wer das meint, aber.
Ja, sicherlich als Kompliment, denke ich.
Ja, also, klar, freue mich drüber, dass die Leute das so sehen.
Ja. Und der Spreewald-Blog, das muss man auch dazu sagen, auch immer hochaktuell, jetzt gerade erst vor wenigen Tagen, da gibt es einen Eintrag, Wölfe im Solarpark. Also da ist wieder ein aktueller Beitrag dazu dass der Wolf oft wieder da ist. Ja,
und genau dieser Beitrag hat wieder sehr polarisiert. Ich musste mir ein paar böse Vorhaltungen machen lassen, dass ich doch, obwohl ich ganz versucht, also ich direkt neutral bleiben wollte. Ich wollte absolut beide Seiten zeigen, aber jede Seite hat natürlich wieder den Vorteil der anderen Seite gesehen darin. Es gibt da so eine interessante Geschichte, die ist jetzt damit aufgekommen. Solarparks sind ja alle wunderbar gesichert. Da können die Schafe drin weiden. Das heißt, der Schäfer mit dem Solarparkbetreiber, die haben da so eine Win-Win-Geschichte gemacht. Die Schafe erhalten das Gras kurz, kann nichts vertrocknen, Brandgefahr geht zurück. Der Schäfer hat seine Schafe da eingezäumt, aber die Zäune sind zwar sehr stabil, aber gegen zwei Beiner aufgestellt worden, gegen Diebe. Mhm. Ne? Und die sind alle so 20 Zentimeter über dem Boden in der Regel. Und das ist für einen Wolf kein Hindernis.
Natürlich nicht.
So, und jetzt gab es jetzt die Situation, naja, das wird doch alles gefördert vom Land zu 100% der Wolfschutz, aber um eine riesen Solaranlage gibt es keine Förderung. Ich habe mir das vom Landesamt für Umwelt nochmal bestätigen lassen. Für Solarparks gilt diese Förderung nicht. Dann müsste schon der Solarbetreiber das selbst tun auf seine Kosten. Und der hat aber wiederum kein großes Interesse, dem Wolf da vorzuhalten. Das ist wieder Sache des Schäfers. Und der kann nicht hunderte Meter und fast Kilometer selbst finanzieren.
Ja.
Als hier nicht gefördert wird, müsste er es dann selbst tun. Und da gibt es dann schon von allen Seiten, gab es schon ein bisschen, ich sag mal so salopp, gab es Feuer. Der eine fand es wieder überbewertet, andere unterbewertet. Die Jäger zum Beispiel, das hättest du ruhig mal deutlich rausarbeiten können, was der Wolf für einen Schaden macht. Ja? Und die Naturschützer wieder, ja, das ist halt Wolf, wir wollen ihn. Und dann darf man nicht so gegen ihn vorgehen.
Ja, also wirklich eine ganz, ganz spannende Region, ja, für uns alle direkt vor der Haustür hier. Und Sie sind derjenige, eine von denjenigen, die es aufschreiben, die es festhalten für die Nachwelt.
Ja, ich denke auch, das sollte man, sind alles Dinge, das ist mein Urantrieb, das muss man aufheben, das muss man bewahren, das darf man nicht einfach so vorbeigehen lassen. Und die andere Geschichte, die vor diesen Wölfen war, die ist auch in dem Blog zu lesen, ist die von Günter Gollasch hier in der Region. Weiß kaum jemand noch, wer Günter Gollasch war, aber die Älteren wissen es sehr wohl. Ja, ein weltberühmter Klarinettist, der zu DDR-Zeiten große Karriere gemacht hat und der hier aus dem Spreewald stammt. Ja. Der ist hier aufgewachsen und der hat mir zu seinen Lebzeiten erzählt, was er im Spreewald für Streiche verübt hat. Und die sind auch irgendwo in einem dieser Bücher dann auch im Spreewald-Original sogar festgehalten worden. Ja. Was er als junger Mann, was er so für einen Blödsinn hier angestellt hat im Spreewald. Später ist es der weltberühmte Musiker geworden. Ja. Das sind Geschichten, die einfach nicht vergessen werden dürfen.
Ja. Wenn Sie sowas lesen, wären Sie selbst gerne im Spreewald aufgewachsen?
Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also da, wo ich aufgewachsen bin, in der Oberlausitz, das war ähnlich. Wir hatten nur nicht so viel Wasser. Die Heidelandschaft, in der ich da oft groß geworden bin, Raum Nieski, Weißwasser, das ist so meine Kreise gewesen in Kindheit und Jugend, waren ähnlich. Das war nicht so sehr viel anders.
Ja.
Nur das Wasser fehlte.
Eine Spreewaldliebe, Peter Becker, schreibt sie auf und lebt sie. Wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrem Spreewald und uns natürlich, dass Sie wieder etwas ausgraben, was so spannend ist, dass man es dann auch gerne liest oder weitererzählt. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Danke, tschüss.
Das war 0355, der Cottbus-Podcast, und du kannst diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Auf 0355.de findest du alle Links zu iTunes, sämtlichen Android-Apps, zu Spotify und auch zu Soundcloud, oder du hörst uns als Radioshow hier auf Radio Cottbus jeden Sonntag von 10 bis 12 und immer montags ab 20 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Ronne Gersch, ich bedanke mich auch diesmal fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
0355, der Cottbus Podcast mit Ronny Gersch auf Radio Cottbus.
0355 und die EGC Wirtschaftsförderung Cottbus unterstützen gemeinsam Cottbuser Unternehmen. Dieses Angebot wird gefördert aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg für die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.